Los geht's, wir sind in der dritten Woche Lineare Algebra und mein Plan ist, dass wir heute und morgen mit den Grundlagen starten. Das heißt, dann soll Kapitel 1 vorbei sein. Nächste Woche starten wir mit Kapitel 2, da geht's richtig los. Ich freue mich. Und wir machen weiter mit dem Thema bijektive Abbildung. Ein Schicksal ist ein Satz, der uns dabei hilft, bijektive Abbildung zu erkennen, auch wenn wir nicht zu Fuß nachgeprüft haben, dass sie bijektiv sind oder uns niemand vorher gesagt hat, dass sie bijektiv sind. Hier ist das Kriterium. Dabei geht die Abbildung Phi von der Menge A und die Menge B. Und gleichwertig zur Bijektivität von Phi, das ist das, was hier im Kreis steht, ist folgende Aussage. Es gibt genau eine bijektive Abbildung Sigma, die in die andere Richtung geht, also von B nach A, und die Eigenschaft hat, dass wenn man sie mit Phi hintereinander ausführt, dass dann in beide Richtungen die identische Abbildung rauskommt. Halt einmal die identische Abbildung auf A und einmal die auf B. Und wenn ich schreibe, dann sind gleichwertig, oder wenn ich schreibe, die folgenden Aussagen sind gleichwertig oder sowas, dann ist damit gemeint, wenn die eine der Aussagen gilt, dann gilt auch die andere. Das heißt, ich behaupte nicht, dass die Aussagen, die da stehen, richtig sind, sondern ich behaupte, dass wenn eine davon richtig ist, dass dann auch die andere richtig ist. Und diese subtile Kleinigkeit ist wichtig, weil es ein Fehler ist, der am Anfang relativ oft passiert. Ich schreibe, folgende Sachen sind gleichwertig, dann steht da irgendwas und dann denken die Studis, ach so, das heißt, das, was da steht, stimmt alles. Nein, aber wenn eins davon stimmt, dann stimmen die anderen Sachen auch. Und so was werden wir noch häufiger haben. Die Beweistechnik ist dann eigentlich immer die gleiche. Wir fangen mit einer der Aussagen an und zeigen, dass die nächste, die da steht, daraus folgt. Dann nehmen wir die und zeigen, dass wieder die nächste, die da steht, daraus folgt und so weiter. Manchmal machen wir das so im Kreis rum, wenn es viele Aussagen sind. In diesem Fall geht es einfach nur hin und her. Wir werden damit anfangen, dass wir die Aussage hier voraussetzen. Dann zeigen wir, dass die da oben stimmt. Und dann machen wir das Ganze andersrum. Wir setzen das voraus und zeigen, dass das stimmt. Das ist die Beweismethode, die wir ja heute anwenden. Und danach gucken wir uns an, was das eigentlich ist, was da Besonderes passiert für bijektive Abbildung. Bevor wir mit dem Beweis starten, sollten wir uns nochmal daran erinnern, was eigentlich eine bijektive Abbildung ist. Da gibt es zwei Bestandteile, injektiv und surjektiv, und dafür gab es Merksätze. Die haben Sie bestimmt auch laut gesagt letzte Woche. Oder? Ja. Gut, dann können wir das jetzt ja ganz einfach wiederholen. Wer erklärt mir nochmal, was es heißt, dass die Abbildung Phi injektiv ist? Wir werden ja gleich mit dem Beweis anfangen, hier unten bei 2. Phi ist bijektiv. Was für Informationen haben wir dann? Was heißt es, dass Phi injektiv ist und was heißt es, dass Phi surjektiv ist? Das sollten wir jetzt wiederholen, damit Sie gleich im Beweis einfach Bescheid wissen und nicht nachblättern müssen. Jedes Element in B hat höchstens ein Urbild. Wunderbar, das ist Injektivität. So, nächster Versuch. Was ist Surjektivität? Ah, nochmal. Oh, vielleicht haben auch andere. Oh, da hinten, ja?
Jedes Element in der Zielmenge hat mindestens ein Urbild.
Dankeschön. Jedes Element in der Zielmenge hat mindestens ein Urbild. Und bei Bijektivität fasseln wir das dann zusammen, wenn wir wollen, und können uns als Merksatz hernehmen. Jedes Element aus dem Zielbereich hat genau ein Urbild. Da ist dann mindestens eins und höchstens eins kombiniert. Wunderbar, haben wir uns jetzt erinnert und können loslegen.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Was bedeutet dieses IE? Also da ist ja
die Lern. Das ist die identische Abbildung auf der Menge A.
Ah, identische Abbildung.
Genau, und die identische Abbildung macht nichts. Sehr wichtige Abbildung. Es ist wichtig, nichts zu tun.
Thank you.
aus B hat unter Phi genau ein Urbild. Und das benutzen wir jetzt, um die Abbildung Sigma, deren Existenz wir zeigen können, zu basteln. Wir schreiben sozusagen eine Bastelanleitung für die Abbildung Sigma. In folgender Weise. Bestimmte Urbild unter Phi zugewiesen in der Menge A und dieses eindeutig bestimmte Urbild heißt dann einfach U von B, Urbild von B. Für alle B aus B sei jetzt, das ist eine Bezeichnung, klein U von B, U wie Urbild, U von B, das, und ich darf schreiben das, weil ich gerade nochmal gesagt habe, es gibt nur eins, das Urbild von B unter Phi. Und das ist jetzt die Idee. Die Idee ist, dass wir jetzt dieses Urbild benutzen, um umgekehrt eine Abbildung zu definieren, die von B nach A geht. Indem wir nämlich sagen, die Abbildung ist, jedem B aus B wird dieses Urbild U von B zugeordnet. Kann man machen, ist eine vernünftige Abbildung, denn es gibt ja nur genau ein Element von B, was jedem B zugewiesen wird. Das heißt, das, was wir von der Abbildung verlangen, ist erfüllt. Wir könnten das jetzt als Relation hinschreiben, also als Teilmenge von A kreuz B, beziehungsweise hier B kreuz A, und da wäre das erfüllt, was wir von einer Abbildung verlangen. Dann sind diese Urbilder in der Ursprungsmenge A, in der Startmenge. Das heißt, für jedes B aus B ist dieses Urbild U von B in der Startmenge A der Abbildung Phi. Deswegen geht Sigma wirklich von B nach A. Und diese Sigma ist jetzt eine Kandidatin für das, was wir da in Aussage 1 gezeigt haben. Ich behaupte, dass Sigma alles tut, was da steht. Was steht da alles? In Aussage 1 steht, es gibt eine bijektive Abbildung Sigma mit irgendwelchen Eigenschaften. Okay, dieses Sigma haben wir jetzt gebastelt, wir müssen nur noch zeigen, dass es das alles tut. Aber da steht auch, es gibt nur genau eine solche Abbildung. Das heißt, das, was da steht, setzt sich zusammen aus mehreren Aussagen. Aussage 1, es gibt so ein Sigma. Aussage 2, dieses Sigma ist auch noch bijektiv. Aussage 3, ein solches bijektives Sigma gibt es nur einmal. Da hat man jetzt nicht die Auswahl aus mehreren Abbildungen. Es gibt wirklich nur eine, die es tut. Und im Beweis müssen wir jetzt darauf achten, dass wir auch wirklich all diese Dinge begründen. Wir dürfen nichts vergessen. Zunächst mal haben wir nur eine Kandidatin gebastelt, eine Abbildung Sigma, die irgendwie vielversprechend aussieht. Und jetzt weisen wir nacheinander alles nach, was da steht. Wir weisen nach, dass Sigma diese Eigenschaften erfüllt, die da stehen, bezüglich nacheinander ausgedrückt. Wir weisen nach, dass Sigma bijektiv ist. Und wir weisen nach, dass es nur genau eine Möglichkeit gibt, dieses Sigma zu passen. Und erst dann sind wir fertig. Das heißt, wir hatten jetzt die Idee und könnten uns zurückgehen und sagen, ja, wir haben verstanden. Nee, wir müssen jetzt wirklich noch nachprüfen, dass alles steht. Dass da nichts wackelt. Okay, machen wir es mal systematisch. Gebastelt haben wir. Und jetzt unterteilen wir das, was wir zu zeichnen haben, in mehrere Schritte. Wir beginnen mit der hintereinander ausführen. wenn Sie dann auch noch unterwegs dasselbe tun, dann sind Sie gleich. Okay. Fangen wir an. Welchen Startbereich hat diese Abbildung? Wir fangen mit Phi an. Phi beginnt bei A, also ist der Startbereich A. Der Startbereich der identischen Abbildung ist auch A. Was ist der Zielbereich? Wir enden mit Sigma und der Zielbereich von Sigma ist A. Passt. Der Zielbereich der identischen Abbildung ist auch A. Okay, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das gleiche tun. Wir haben vorhin wiederholt, was das heißt. Die Objektivität heißt, jedes Element des Zielbereichs besitzt genau ein Urbild. Und da ist eine Frage.
Ja, müsste bei der zweiten jetzt mit Urbild B beweisen, dass nicht das Urbild B sein?
Wo genau? Wo sind wir?
Welche Zeile? Ja? Tafel ganz unten. Ist das nicht B von Sigma? Also Urbild B Sigma?
Nein. B Sigma ist definiert als U von B. Das habe ich wirklich nur hier eingesetzt. Wäre es nicht passiert. Und dann habe ich Phi angewandt, denn Phi steht immer noch außen, da habe ich nichts gemacht. Und ich kann die Erklärung gerne nochmal wiederholen. U von B ist das Urbild von B, das eindeutig bestimmte Urbild, unter Phi. Ich male mal ein Bild. Rückwärtsabbildung auffassen kann oder als Umkehrabbildung. Und das funktioniert auch wirklich nur bei bijektiven Abbildungen, ansonsten passieren da schreckliche Unfälle. Hat das Bild geholfen? Gut. Bilder helfen oft, aber nicht immer. Ich male alle Bilder, die Sie wollen und versehe sie mit Warnhinweisen, wenn ich denke, dass die auch in die Irre führen können. Ja. Wir nehmen uns zwei Elemente aus Zielbereich hernehmen und versuchen ihm zu zeigen, dass es höchstens ein O-Bild gibt. Aber einfacher ist, sich was hinzuschreiben, die Bilder sind gleich und da muss man irgendwie drauf kommen, dass dann die O-Bilder, mit denen man angefangen hat, halt auch gleich sind. Das ist häufig eine einfache Möglichkeit, das zu zeigen. So, hier stehen zwei Leute, die sind gleich, die liegen in A. Das heißt, wir können einfach mal Phi draufwerfen. Und wenn man ein Element nimmt, das zweimal da steht, nur mit unterschiedlichen Bezeichnungen vielleicht, aber es ist zweimal das gleiche Element, wenn ich das dann abbilde, mit der gleichen Abbildung, kommt auch dasselbe raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch Phi draufwerfe, dann kommt wieder das gleiche Element raus. Und daraus basteln wir jetzt eine hübsche Kette. In die Mitte schreibe ich mal die Gleichung, die ich gerade erklärt habe. E1 abgebildet mit Sigma und dann mit Phi ist das gleiche wie E2 abgebildet mit Sigma und dann mit Phi. Auf der linken Seite, ich danke denen, die jetzt schon ein bisschen grinsen, weil sie wissen, was kommt. Was kommt, das ist schön, danke. Hier steht jetzt Sigma Stern Phi. Also erst Sigma angewandt, dann Phi. Da haben wir uns klar gemacht, das ist die identische Abbildung. Haben wir gerade gezeigt. Das heißt, da steht einfach nur unser Freund B1. Auf der rechten Seite dasselbe. Da steht jetzt auch Sigma Stern Phi. Wir haben gerade gezeigt, das ist die identische Abbildung. Also steht da unser Freund B2. Fertig. Solidarität. Was haben wir da zu tun? Frage? Ja, das kann ich sehr gerne, also nein, nicht sehr gerne, aber ich mache das natürlich, auch wenn wir dann noch weniger sollen. Oh, Entschuldigung, Moment. Geht das? Ich mache es vielleicht, ich gucke mal, ob es doch nicht ganz runter muss. Wegen der Sachen, die da liegen, ist besser? Gut. Ein bisschen, ja, ich versuche das. Meckern Sie mit mir, wenn ich, okay? Meckern Sie mit mir. Ich glaube, auf der anderen Seite haben wir das Problem nicht. Da muss ich eher darauf achten, dass ich da nicht zu weit drüber gehe. Okay. Noch was? Wir sind bei Solidität. Was ist zu zeigen? Zu zeigen ist, dass jedes Element aus A ein O-Bild hat. Die Abbildung geht von B nach A. Das heißt, A ist der Zielbereich. Da müssen wir gucken. Ja, da können Sie mir jetzt vielleicht helfen. Wie finde ich denn jetzt für so ein Kerlchen aus A ein geeignetes O-Bild unter der Abbildung Sigma? Was könnte ich da nehmen? Oder anders gefragt, was muss ich mit so einem Kerlchen aus A machen, damit das, was rauskommt, dann abgebildet mit Sigma wieder das ursprüngliche Element A ist? Hat jemand eine Idee? Da war eine halbe Idee. Trauen Sie sich. In den Übungsaufgaben müssen Sie das ja auch ständig machen. Ja, Sie dürfen. Urbild von A unter, dann würde ja rauskommen, das Bild unter Sigma. Aber wir wollen ja etwas haben, was abgebildet dann das Element ist. Also sozusagen andersrum gedacht. Aber die Idee ist gut, Sie haben Phi benutzt. Das ist genau die richtige Idee. Da nochmal weiter überlegen. Wie kriegen wir das hin? Sie haben Phi benutzt und das ist genau richtig. Es ist einfacher als Sie denken. Was passiert, wenn ich A einfach nur mit Phi abbilde? Dann lande ich in der Menge B. Das heißt, ich darf dann Sigma anwenden. Und was passiert, wenn ich dann erst Phi und danach Sigma angewendet habe? Na, dann passiert gar nichts, denn die Hintereinandersführung ist die identische Abbildung. Das heißt, ja, Phi benutzen das richtig, aber einfach direkt benutzen. Tatsächlich ist es sogar das Einzige, aber uns reicht jetzt ja gerade mal eins zu finden. genau. Es fehlt die Eindeutigkeit. Wir haben jetzt das Sigma gefunden, es ist bijektiv, es macht alles, was es soll, aber dieses Wörtchen genau, was da steht, in der Behauptung von 1, das haben wir noch nicht begründet. Und die Frage ist ja auch, wie man das begründet. Wie zeigt man, dass es etwas nur einmal gibt? Bei dem, was wir in dieser Vorlesung machen, da gibt es im Wesentlichen zwei Strategien, die uns da begegnen werden. Strategie 1, wir konstruieren etwas und unterwegs machen wir uns jedes Mal klar, dass es nur eine Möglichkeit gibt, diese Konstruktion zu machen. Und dann sagen wir am Ende, naja, alles, was wir unterwegs gemacht haben, war eindeutig, also ist das Endergebnis auch eindeutig. Kann man machen. Hier gehen wir anders vor. Das ist der zweite Weg, den wir hier manchmal sehen werden. Man nimmt sich so ein Ding her mit den gewünschten Eigenschaften. Dann nimmt man sich noch eins her, dann gibt man halt einen anderen Namen. Und dann macht man sich klar, dass das Zweite, was man sich hergenommen hat, in allem mit dem Ersten übereinstimmt. Das heißt, sie müssen gleich sein. Das ist eine andere Art, Eindeutigkeit zu zeigen, und das machen wir jetzt. Wir schnappen uns eine Abbildung Alpha, die genauso agiert wie Sigma. Die macht genau dasselbe. Und wir zeigen, Alpha muss in Wirklichkeit Sigma sein. Geht geschenkt. Start- und Zielbereich sind gleich. Aber tun Sie auch dasselbe? Das ist die Frage. Wir müssen uns jetzt ein kleines B schnappen, abbilden und nachprüfen, ob da auch wirklich zweimal dasselbe rauskommt. Und jetzt schauen wir mal, was das eigentlich heißt. Das heißt, stehen jetzt also zwei Leute, die unter Phi das gleiche Bild haben. Phi ist nach Voraussetzung bijektiv. Das heißt, wenn da zwei Leute das gleiche Bild haben, was muss dann los sein? Wie ist es bei einer bijektiven Abbildung? Wenn man da das gleiche Bild hat, dann? Ja, gerne?
Dann müssen die auch das gleiche Urbild haben.
Genau, dann müssen die Urbilder gleich sein. Da Phi bijektiv ist, und das steht in diesem Teil 2, mit dem wir angefangen haben, hinter uns gebracht. Dieser zweite Teil ist einfacher. Da steht, in 2 steht, Phi ist bijektiv. Bijektiv heißt injektiv und surjektiv. Das heißt, wir machen jetzt einfach wieder nacheinander die Rechnung, die man da halt so macht. Zuerst die Injektivität von Phi. Gut, wir fangen so an wie immer. Wir nehmen uns zwei Elemente aus A her, wir bilden die ab und setzen voraus, dass die Bilder gleich sind und dann gucken wir, was mit den O-Bildern ist. Okay, gut. Und wie ist es auf der anderen Seite mit den Menschen hier? Gute Augen, das höre ich gerne. Danke. Subjektivität. Was ist zu tun? Die Abbildung Phi geht von A nach B. Subjektivität heißt, wir müssen mit einem Element in B starten und zeigen, dass wir ein O-Bild finden. Sigma benutzen, um ein Urbild zu basteln. Wir haben aus den Sachen, die in 1 stehen, da haben wir so eine Abbildung Sigma, die in die andere Richtung geht, die bijektiv ist, bla bla bla. Die können wir jetzt benutzen. Das ist wirklich die gleiche Idee nochmal. A definieren wir als D abgebildet mit Sigma und dann zeigen wir A ist unser gesuchtes Urbild. Tatsächlich sehen wir dann auch, es gibt nur das eine. Was passiert jetzt, wenn ich A mit Phi abbilde? Naja, dann ist das einfach B abgebildet mit Sigma abgebildet mit Phi. Das ist B abgebildet mit Sigma Stern Phi. In 1 steht, dass das die identische Abbildung auf B ist. Das heißt, es kommt B raus, fertig, O wird gefunden. Tada! Auf der Metaebene vielleicht. Es gibt gar nicht so viele verschiedene Tricks. Oder? Klar lernen wir noch ein paar andere im Lauf der Vorlesung, aber es gibt so ein paar Standardargumente, die erstaunlich oft funktionieren. Wenn man sich ein paar von diesen Tricks merkt, kommt man schon erstaunlich weit. Alles, was jetzt ist, jetzt. Alles, was grundsätzlicher Natur ist, schon lüg. Und dann quatsche ich wieder eine Runde. Wer hat sich denn schon was angehört? Audioaufnahme oder Podcast? Schon ein paar Leute. Oh, ja gut, dann quatsche ich ja nicht umsonst für mich selber. Vor mich hin. Gut, okay, ich mache das halt. Wir definieren jetzt, was eine Unfallabbildung ist. Wir haben gerade was gesehen, was hier zu Recht schon Leute bezeichnet haben mit man macht was rückgängig, man geht rückwärts, man kehrt was um. Ja, schön. Genau das ist die Idee. Ich freue mich, dass Sie das erkannt haben. Und das kommt zur nächsten Definition. Die mir jetzt nicht einfallen. Das heißt auch, dass wir eine Möglichkeit haben, Urbilder anzugeben, und zwar ganz explizit. Wenn ich eine bijektive Abbildung habe, dann kann ich zu allem, was da rumläuft im Zielbereich, immer das Urbild hinschreiben, indem ich einfach schreibe 4 hoch minus 1 von dem Element. Das ist eine ganz klare Bezeichnung für das Urbild. Allerdings gibt es manchmal Situationen, in denen wir über Urbilder sprechen wollen, bei Abbildungen, die nicht bijektiv sind oder bei denen wir nicht wissen, ob sie bijektiv sind. Und, Merksatz, Umkehrabbildungen sind nur für bijektive Abbildungen definiert. Das heißt also, dass wenn da irgendeine Abbildung rumsteht, von der Sie nichts weiter wissen, dass Sie dann auf keinen Fall von Umkehrabbildungen reden dürfen. Die gibt es im Allgemeinen nicht. Das ist sehr wichtig, sich das einzuprägen. Nicht einfach losmachen mit Umkehrabbildungen, die es eventuell gar nicht definiert. Aber Abhilfe kommt nach dem Wischen. Denn wir können dieses Prinzip ein bisschen verallgemeinern und wir können dann von Urbild nehmen. nicht, weil meine Abbildung von oben rechts kommt. Und b hoch Alpha ist auch gar nicht definiert, denn Alpha geht von A nach B. Und das heißt, ich kann Alpha-Rand auf B anwenden. Ich kann nur rückwärts gehen. Und dann kann ich hoffen, dass ich was finde. Vielleicht finde ich ein Urbild, vielleicht nicht.
Noch andere Fragen? Fragen nicht. Im Zweifel muss ich auch einfach nochmal die Runde machen, die ganzen Zeit sind überall da. Noch mehr Rotationen, wir machen vielleicht noch ein Beispiel, aber ich habe noch einen Rotationsschnitzel. Man kann Abbildungen einschränken. Manchmal ist es sinnvoll, den Bereich, in dem man startet, kleiner zu machen. Manchmal ist es auch sinnvoll, den Bereich, in dem man abbildet, kleiner zu machen. Und dafür gibt es die sogenannte Einschränkung. Einzuschränken, zum Beispiel, weil man eine Abbildung hat, von der man gerne wüsste, dass sie surjektiv ist, man weiß aber, sie ist es nicht, dann kann man sagen, okay, ich schränke halt den Zielbereich ein auf das Bild, dann ist die Abbildung surjektiv und dann habe ich im Prinzip nur diese paar überflüssigen Elemente verloren, die eh nicht getroffen worden sind. Ja. Oder ein Bild.
Bild, was macht diese Atome?
Die spiegelt,
also wenn ich mir die ganzen Zahlen Z so auf einer Achse vorstelle, dann ist es sozusagen eine Spiegelung, aber wo? Alle Nullen, genau. Das heißt, ich stelle mir die Zahlenachse sofort Z, bei Null mache ich die Spiegelachse und dann macht das so Flupp. Also Sigma macht Flupp, Null bleibt, wo sie ist, ansonsten macht Sigma Flupp. Jetzt ist die Frage, gibt es eine Umkehrabbildung und wenn ja, was macht sie? Haha. Gibt es eine Umkehrabbildung und wenn ja, was macht sie?
Einfach sagen, sie spiegelt erneut.
Genau, Flupp zurück. Sigma macht Flupp. Und wenn wir Sigma nochmal anwenden, dann fluppen wir zurück. Das heißt, in diesem Fall sind sogar Sigma und die Umkehrabbildung gleich. Noch. Jetzt können wir die Abbildung Sigma einschränken und zwar machen wir als Startbereich jetzt nicht mehr Z, sondern die natürlichen Zahlen N. Wenn ich Sigma einschränke auf die natürlichen Zahlen, welche Eigenschaften bleiben dann erhalten und welche Eigenschaften gehen verloren? Der Startbereich ist jetzt ja nicht mehr die ganze Z-Achse, sondern wir fangen erst hier bei 1 an. Was passiert? Was ändert sich, was bleibt gleich? Ist die Abbildung immer noch bijektiv? Ist sie immer noch injektiv? Ist sie immer noch surjektiv? Was ist anders, was ist gleich? Da hinten.
Ist immer noch bijektiv, aber die Umkehrabbildung ist nicht mehr die gleiche, die.
Sigma ist immer noch bijektiv. Also, wenn ich es einschränke auf N, ist es immer noch bijektiv. Das würde ja auch heißen, ich bin immer noch surjektiv. Das gehört ja mit dazu. Was ist denn das O-Bild von 0? Also, der Zielbereich hat sich ja nicht verändert. Der ist immer noch Z. Das heißt, ich müsste jetzt ja. Ich müsste jetzt ja für 0 zum Beispiel ein O-Bild finden. Kann ich das? Nee, genau. Das geht nicht, denn das Fluppen geht jetzt von hier darüber. Das heißt, alles, was hier liegt, wird auf einmal nicht mehr getroffen, auch 0 wird nicht mehr getroffen. Wir sind auf einmal weit davon weg, surjektiv zu sein. Was ist mit Injektivität? Haben Sie darüber auch nachgedacht? Werden verschiedene Zahlen immer noch auf verschiedene Zahlen abgebildet? Ja, die Injektivität bleibt, aber die Surjektivität geht leider flöten. Das heißt, da haben wir auch keine Umkehrabbildung. Mal angenommen, Sie wollen mit dieser Abbildung irgendwas machen und Sie hätten gerne eine Umkehrabbildung, dann können Sie sich überlegen, wie muss ich den Zielbereich verändern, damit daraus wieder eine bijektive Abbildung wird. Wenn Sie wollen, denken Sie darüber nach. Wenn Sie die Lösung haben wollen, dann ist es schon gut. Ich mache jetzt das nächste Beispiel und da wollte ich noch was machen zum Thema O-Bildmenge. Als a Quadrat. mathematisch genau zu fassen. Bisher haben wir das intuitiv gemacht. Wir haben halt gesagt, ja, wir wissen, was endlich viel ist oder was unendlich viel ist. Jetzt können wir es mathematisch genau machen. Dafür brauchten wir den Begriff der diäkiven Abbildung. Deswegen kommt das erst jetzt. Und ich werde das dann benutzen, um den Satz von Schröder-Bernstein zu zeigen. Der Satz von Schröder-Bernstein ist ein wichtiger Satz aus der Mengentheorie, den ich hier mit Ihnen zusammen besprechen und beweisen möchte, weil ich finde, dass es zur mathematischen Allgemeinbildung gehört, den zu kennen. Ich beweise den nicht mit Ihnen, weil wir den in der linearen Algebra brauchen. Das ist wirklich eher Grundlagenwissen, man sollte es mal gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es in der Analysis-Vorlesung immer gemacht wird. Ich finde es auch persönlich sehr schön. Die Konstruktion, die wir da sehen, ist wirklich sehr interessant. Die möchte ich mit Ihnen zusammen besprechen. Wir brauchen dafür erstmal noch eine ordentliche Definition dessen, was ich gerade angedeutet habe, endlich, unendlich. Und wir brauchen einen Hilfssatz. Dieser Hilfssatz fängt sozusagen die technischen, kniffligen, kleinen Details ein. Und danach ist der Beweis dann ganz schön und ganz elegant und gut zu verstehen. Natürlichen Zahlen. Es ist einfach, Abbildungen hinzuschreiben von n nach n, die injektiv sind, aber nicht surjektiv. Deswegen ist n also wirklich in diesem Sinne eine unendliche Menge. Und das ist doch irgendwie ganz beruhigend. Jetzt kommt noch das Konzept der Gleichmächtigkeit. Wenn wir Mengen vergleichen wollen, dann ist es ja einfach, wenn sie endlich sind. Dann gucken wir einfach, welche ist größer und die ist dann halt größer. Bei unendlichen Mengen ist das nicht so einfach, zumal es verschiedene Arten von Unendlichkeit gibt. Siehe Georg Cantor. Das heißt, wir brauchen einen Begriff, der das sinnvoll einfängt. Und das ist der Begriff der Mächtigkeit einer Menge, den haben wir schon. Und wir nennen zwei Mengen gleichmächtig. Ja, da könnte man jetzt denken, wenn sie die gleiche Mächtigkeit haben. Aber genau das ist es nicht. Bei endlichen Mengen ist es dasselbe, aber bei unendlichen Mengen ist es nicht dasselbe. Gleichmächtigkeit müssen wir wirklich ordentlich definieren im Sinne von Abbildung, genau wie wir Endlichkeit jetzt ordentlich definiert haben im Sinne von Abbildung. Zwei Mengen sind gleichmächtig per Definition genau dann, wenn es eine bijektive Abbildung von der einen Menge in die andere Menge gibt. Und bei endlichen Mengen ist dann klar, dass das heißt, dass sie die gleiche Anzahl Elemente haben müssen. Aber bei unendlichen Mengen, da können Sie jetzt nochmal so qualitative Unterschiede in der Art der Unendlichkeit sehen. Denken Sie an die natürlichen Zahlen und die reellen Zahlen. Das sind verschiedene Arten von Unendlichkeit. Es wird Ihnen nicht gelingen, eine bijektive Abbildung von n nach r zu finden. Oder andersrum. Zielvorgabe festgelegt. Ich habe gesagt, die direktive Abbildung soll von A nach B gehen. Aber wenn ich sage, A und B sind gleichmächtig, dann klingt das so, als ob ich es auch umdrehen könnte zu B und A sind gleichmächtig. Kann ich auch. Wenn A und B gleichmächtig sind, dann gibt es so eine Abbildung, nennen wir sie Alpha, von A nach B, die bijektiv ist. Dann sind B und A auch gleichmächtig, denn als bijektive Abbildung in die andere Richtung kann ich ja einfach die Umkehrabbildung nehmen. Ich weiß, dass es die gibt, weil die Abbildung, mit der ich angefangen habe, bijektiv war. Das heißt, an der Stelle ist wirklich egal, in welcher Reihenfolge ich das dahin schreibe. Es gibt auch Notation dafür, abkürzende Notation, aber die ist häufig irreführend, deswegen werde ich die später nur am Rande mal erwähnen. Und jetzt mich lieber noch in der verbleibenden Zeit mit Ihnen auf den schönen Hilfssatz konzentrieren. Ein schöner Hilfssatz, bei dem wir selber eine Abbildung basteln. Es wird auch wieder ein Bild geben. Und dieser Hilfssatz löst all unsere technischen Probleme für den Beweis des Satzes von Schröder-Bernstein. Endspurt, das machen wir jetzt noch. Sind diese Menge und die Teilmenge gleichmächtig. Das ist die kurze Fassung. Ich bereite das mal mit einem Bild vor, das wir gleich machen. Das ist ein bisschen Bastelarbeit. Und die Bastelarbeit sieht so aus. Achso, es gibt einen langweiligen Fall. X und Y könnten gleich sein. Und dann, okay, dann haben wir nichts weiter zu zeigen. Das ist langweilig. Viel spannender ist, wenn X und Y verschieden sind. Das heißt, es wird irgendwie so, hier ist Y. Und x ist wirklich eine echte Teilmenge. Hier unten ist das Zeug, was in y liegt und nicht in x. Hier oben ist x, wir haben wirklich eine echte Teilmenge. Und wir haben so eine Abbildung, die von y in die Teilmenge hineingeht. Also so eine Abbildung, ich mache es mal so. Alpha heißt sie von ganz y in diese Teilmenge x hinein. Und Alpha ist die x. Wir interessieren uns jetzt für den Teil, der y ohne x ist, also der Teil hier unten. Der Teil hier unten heißt m0. Das schreibe ich auch gleich alles noch ordentlich hin. Jetzt geht es nur um das Bild. Was wir nämlich jetzt machen, ist, dass wir diesen Teil nehmen und dass wir Alpha darauf anwenden. Der Teil suggeriert schon, wenn man Alpha anwendet, dann landet man in diesem oberen Teil x. Und dann wendet man Alpha immer wieder an, man landet immer wieder hier oben drin. Und kriegt auf die Art und Weise eine Menge von Elementen, die man dadurch erreicht, dass man einfach immer wieder Alpha anwendet. Wozu das gut ist, sehen wir, jetzt hätte ich fast gesagt, nach der nächsten Maus, also sehen wir gleich. Erstmal kommt die Notation dafür. Gesucht ist eine bijektive Abbildung. Gleichmächtig zu sich selbst ist. Das benutzen wir da als einfach nur. Der interessantere Fall ist der, zu dem das Bild passt. Zweiter Fall. X ist eine echte außerhalb von x, und das nennen wir m0, sei dann m0 definiert als y über x. Und jetzt basteln wir die Bilder so, wie ich das gerade erklärt habe. Wir fangen mit m0 an, wir bilden mit Alpha ab und landen in der Teilmenge x. Wir bilden wieder mit Alpha ab und sind immer noch in der Teilmenge x. Wir bilden wieder mit Alpha ab und sind immer noch in der Teilmenge x. Und so weiter. Jetzt schreibe ich einfach Idee. Oh, wir haben noch Zeit. Sollte, ist die, warum der Zielbereich sinnvoll ist. Denn ich habe zwar erklärt, warum Wetter in Y startet, das kann man ja hier auch sehen, aber warum liegen die Bilder eigentlich alle in X? Na, dazu muss man gucken. In dem Fall hier oben ist das klar, denn Bilder unter Alpha liegen immer in X. Alpha bildet ja nach X hinein ab. Aber hier unten in dem Fall, da müssen wir nochmal gucken, warum man da eigentlich in X startet. Wenn man also nicht in M0 liegt, dann heißt es, man muss in X liegen. Denn wenn man in Y verschiedenen Teilen von Y kommen, kann es sein, dass das eine in M liegt und das andere außerhalb? Nein, das geht nicht, denn wenn die Bilder gleich sind, dann müssen die hier auf die gleiche Art und Weise entstanden sein. Das heißt, man muss entweder beide hier oben haben oder beide hier unten. Anders geht es nicht. Schreibt es einmal hin. Angenommen, und wir sehen gleich, dass es möglich ist, angenommen, es sei y1 in M und y2 nicht in M, dann geht das auf folgende Weise schief. Es wäre nämlich dann, na, wir wissen ja, dass die Bilder gleich sind, das schreibe ich hier einmal hin, y2 und y1 ist das gleiche wie y1 auf welcher nach Voraussetzung, die da steht. y2 kommt nicht aus M, nach Voraussetzung bleibt y2 also gleich unter Wetter, aber y1 nicht, das wird mit Alpha abgebildet. Hier landet man in x, aber y2, hier landet man in M insbesondere, aber y2 kommt ja nicht aus M. Das ist ein Geld. Immer wenn wir mit Alpha abbilden, landen wir in der Menge M. So ist die Menge M ja gemacht. Die haben wir ja gerade gebildet, indem wir immer wieder mit Alpha abgebildet haben. Das heißt, hier hinten ist klar, dass wir in M liegen, aber y2 sollte ja gerade nicht aus M kommen. Das ist offensichtlicher Käse. Der kommt von dieser Annahme her. Wenn wir die Namen von y1 und y2 vertauschen, ist das dasselbe Argument. Das heißt, die Bilder können überhaupt nur dann gleich sein, wenn die beide aus M kommen oder beide nicht aus M. So. Wenn beide aus M kommen, dann werden die beiden mit Alpha abgebildet und Alpha ist injektiv. Fertig. Wenn sie beide nicht aus M kommen, dann bleiben sie gleich. Das heißt, wir haben sozusagen die identische Abbildung angewendet und die ist auch injektiv. Fertig, nichts zu zeigen. Projektivität. Das ist die einzige Stelle, wo wir noch mal ein bisschen genauer hingucken müssen, wie wir diese Konstruktion der Menge M gemacht haben. Das haben wir bisher noch nicht so doll gemacht. Projektivität. Wir nehmen x auf x her, wir brauchen ein Rubbel. Wieder können wir ja gucken, x kommt auf x, x ist eine Teilmenge von y, das heißt, es könnte sein, dass wir in M sind, es könnte sein, dass wir außerhalb von M sind. Erster Fall, x liegt in M. Ja, wenn x in M liegt und in x, dann liegt es nicht in M0, denn M0 war ja y ohne x. Und hier ist M0 raus. Das heißt, man muss in einer dieser anderen MI-Mengen. Okay. Aber wie waren die definiert? Na, sagen wir mal, das ist M1. Wenn man in M1 sieht, M1 war definiert als M0 hoch Alpha, dann finden wir ein O-Bild unter Alpha. Genauso, wenn das M25 ist, dann dann gibt es die Menge M24 und M25 ist genau das Bild unter Alpha davon. Jetzt existiert in der Menge MI-1 ein Urbild für X unter Alpha, also auch unter Beta. Das war der Fall. Jetzt kommt noch der zweite. Was ist, wenn X nicht in M liegt? Dann liegt X in M, es liegt sowieso in, ja, es liegt auch mit X, in Y, es liegt da überall rum. Und nicht in M zu liegen heißt ja, dass man insbesondere in keiner dieser Mengen M0, M1, M2 und so weiter liegen darf. Und das heißt, dass unter der Abbildung Beta, das heißt, dass man X erreicht, indem man auf X selber die Abbildung Beta anwendet. Was hier steht. Im ersten Fall habe ich benutzt, dass dann Beta und Alpha übereinstimmen und dass diese Mengen da was über Alpha sagen. Und im zweiten